Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und wenn ihr wissen wollt, wohin sich die Baufinanzierungszinsen im zweiten Halbjahr 2026 hinbewegen, dann ist das eure Folge. Zu Gast habe ich Florian Pfaffinger. Er ist Mitglied des Dr. Klein Expertenrats und hat sehr, sehr viele Antworten parat auf die Frage, wohin gehen die Baufinanzierungszinsen, was sind die Gründe dafür, was hat das Ganze mit der EZB zu tun und was sollte ich jetzt eigentlich tun, wenn ich eine Immobilie kaufen will? Ich freue mich auf die Folge mit ihm. Hallo und herzlich willkommen, Florian.
Hallo Anna.
Die große Frage natürlich zuerst, wo stehen die Bauzinsen aktuell und wohin könnte die Reise im zweiten Halbjahr 2026 gehen?
Ja, die Frage aller Fragen. Ich versuche mal, mich ranzutasten. Momentan stehen die Topzinsen für Baufinanzierung, ich rede immer von einer 80% Finanzierung und über 10 Jahre Zinsbindung, so roundabout 3,6-3,7%. Ich würde gerne einen kleinen Rückblick auch machen. Was passiert ist im ersten Halbjahr, bevor ich die Frage beantworte. Und wenn wir aufs erste Halbjahr schauen, waren wir in so einer Range von ungefähr 3,3 bis 3,8% in der Größenordnung. Und da gibt es eigentlich zwei markante Zeiträume, die wir uns ganz gerne anschauen. Und der erste Zeitraum ist tatsächlich bis Ende Februar. Da hatten wir eher sinkende Zinsen, hatten das Tief gesehen mit 3,3%. Und danach ist der Iran-Konflikt losgegangen tatsächlich. Und dann sind die Zinsen innerhalb von wenigen Tagen um 0,3, 0,4, 0,5 Prozentpunkte je nach Zinsbindung hochgeschossen. Ja, und seitdem bewegen wir uns auf diesem höheren Niveau, eher seitwärts, aber doch mit deutlichen Ausschlägen, so von 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten, teilweise je nach Tagesnews, was da gerade in der Welt passiert, wie sich der Konflikt entwickelt. So, und jetzt zu deiner Frage, wie geht es denn weiter? Da würde ich sagen, der Ausblick des Dr. Klein Expertenrats ist zunächst mal, dass wir einen Korridor von 3,3 bis 3,9% sehen werden in dem zweiten Halbjahr. Wir werden damit auf einem etwas höheren Niveau unterwegs sein, als wir im ersten Halbjahr unterwegs waren. Und wir werden weiterhin diese Volatilität sehen, dass wir je nach Nachrichtenlage, vor allem auch zum Iran-Konflikt, tatsächlich mal Ausschläge nach oben sehen oder eben auch nach unten sehen. Tendenziell geht's eher seitwärts weiter mit Ausschlägen nach oben und unten und vielleicht eine kleine Tendenz tatsächlich nach oben.
Wenn wir auf die aktuelle Lage schauen, du hast es jetzt eben gerade schon so ein bisschen angesprochen, was treibt denn die Zinsen so am meisten? Ist das die Inflation, die Wirtschaftsschwäche oder sind das die geopolitischen Krisen, die du eben schon angesprochen hattest?
Also ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es ist wirklich eine Mischung von Faktoren, die dann eigentlich in einer Konsequenz auch tatsächlich mündet. Und allen voran ist natürlich die Geopolitik momentan sehr wichtig. Auch hier vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, wenn ich jetzt so auf das Ende des letzten Jahres gucke und wir die letzte Zinsprognose abgegeben haben. Ja, da war die Wirtschaft wieder so einigermaßen auf Kurs, so mit leichten Wachstumsaussichten. Die Inflation war in Richtung 2% Zielkorridor unterwegs. Und insgesamt war der Ausblick eigentlich, dass es relativ stabile Zinsen geben könnte. Und wir haben vor allem uns Sorgen gemacht über das Thema Staatsverschuldungen. Es ist ja so, dass die Bundesrepublik Deutschland, aber auch viele andere Staaten eben immer mehr Schulden machen. Und durch diese steigenden Schulden werden immer mehr Staatsanleihen ausgegeben. Und das hat auch die Renditeerwartungen der Investoren hochgedrückt. Da haben wir vor allem auf die langfristigen Bauzinsen geschaut, allen voran als Indikator die Bundesanleihe in Deutschland. Und den Rest haben wir eigentlich nicht so stark im Fokus gehabt. So, dann begann der Iran-Konflikt und dann war natürlich sofort eine mega Unsicherheit da. Und diese Unsicherheit sieht man in der gestiegenen Volatilität, aber auch im höheren Niveau. So, und dann ist natürlich eine unmittelbare Konsequenz eingetreten. Stichwort Ölpreis, die Straße von Hormuz blockiert. Ein Fünftel des Öls und auch des Gas geht über diese Straße und das hat zum signifikanten Ölpreisanstieg geführt. Und jetzt muss man wissen, dass die Energiekosten ungefähr so 10% bei der Berechnung der Inflation ausmachen. Und das kann man sich jetzt vorstellen, dass die Inflation natürlich auch innerhalb einer relativ kurzen Zeit wieder ein Thema war. Damit war Ende letzten Jahres nicht zwingend zu rechnen. Und gleichzeitig hat das natürlich auch eine bremsende Wirkung auf die Wirtschaftslage. So, und gleichzeitig, wenn ich jetzt vorhin von langfristigen Zinsen gesprochen habe, die Inflation ist schon wichtig, weil wenn du jetzt heute Anleger bist und du investierst zum Beispiel in einer 10-jährigen Staatsanleihe, dann weißt du ja auch, dass der Inflation auf dem Weg ist. Das heißt, du wirst natürlich auch einen höheren Zins dafür haben. Das heißt, das drückt sich auch in den langfristigen Zinserwartungen aus. Und der wichtigste Indikator quasi für uns, wenn wir auf die Bauzinsen schauen, sind tatsächlich die Erwartungen des Marktes auf die langfristigen Zinsen. Und am besten können wir die bei den Staatsanleihen auch tatsächlich ablesen, weil die reagieren sofort. Ja, das heißt, in dem Moment, wo irgendwelche Nachrichten passieren, dann springen die auch mal 0,1 oder 2 Prozentpunkte an. Und das wirkt sich dann auch relativ schnell auf die Bauzinsen aus.
Okay, also es hängt alles so ein bisschen zusammen. Und man kann nicht jetzt sagen, das eine ist der Grund und der Treiber, sondern alles zusammen führt dann dazu, dass die Zinsen eben steigen. Wie es ja auch in der Welt ist, die Themen hängen ja zusammen.
Ne? Es ist immer irgendwie das Gesamtbild, das da draußen gerade passiert. Und der Markt erwartet, dass Investoren reagieren. Mhm. Und das kannst du quasi anhand der Kennziffern tatsächlich auch ablesen, unmittelbar. Mhm.
In dem Zusammenhang mit der Zinsprognose sprechen wir ja auch immer über die EZB und die Geldpolitik der EZB. Und die wird auch gerade wieder viel diskutiert von Verbraucherinnen und Verbrauchern auch. Wie groß ist eigentlich der Einfluss der Europäischen Zentralbank auf die Bauzinsen?
Wichtig ist, der Einfluss ist schon da, aber es ist ein indirekter Einfluss und kein unmittelbarer. Ich versuche das mal kurz zu erklären. Die EZB-Leitzinsen sind ja quasi kurzfristige Zinsen. Ja, und mit der Veränderung von kurzfristigen Zinsen versucht die EZB quasi für Preisstabilität zu sorgen. Das heißt, das wichtigste Ziel der EZB ist, auf die Inflation zu schauen und die möglichst niedrig zu halten. Momentan ist das Zielniveau 2%. Und die EZB hat als obersten Auftrag, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich eingehalten wird. Jetzt ist es so, dass die EZB natürlich Projektionen macht vierteljährlich, wie sich die Wirtschaft und auch die Inflationsdaten entwickeln können. Aber sie warten natürlich bei den Entscheidungen immer ab, wie sich die Ist-Zahlen tatsächlich auch entwickeln. Und die sind immer ein Stückchen nachlaufend. Das heißt, wir wissen zum Beispiel irgendwie erst Ende Mai, wie die Inflation im Mai war und so weiter. Das heißt, das ist immer ein Stückchen nachlaufend. Und wenn die EZB reagiert, dann hat das schon eine Signalwirkung für den gesamten Markt, ja, so ein bisschen Richtungsbestimmung, aber es hat eben keine unmittelbare Wirkung auf die Bauzinsen. Hier ist es eben wichtiger, was erwarten die Märkte für die langfristigen Zinsen, das hatte ich vorhin schon ausgeführt. Ich kann es an einem Beispiel festmachen, die EZB hat jetzt ein gutes Jahr lang die Zinsen nicht bewegt. Und trotzdem haben wir natürlich jede Menge Ausschläge irgendwie bei den Bauzinsen gehabt. Ja, und ich glaube, das spiegelt es relativ deutlich. Wenn die EZB die Leitzinsen in diesem Sommer erhöht, dann ist es so, dass das hat der Markt schon vorne weggenommen. Das heißt, da werden wir bei den Bauzinsen fast keine Reaktion sehen. Und gleichzeitig hat die EZB extrem wenig Spielraum bei den Leitzinsen in Sachen Erhöhung, weil die Wirtschaft schon wieder schwächelt, ja, aufgrund der Marktsituation. Das heißt, der Einfluss ist mittelbar, er ist da. Aber noch viel wichtiger sind die Markterwartungen auf die langfristigen Zinsen geschaut.
Bleiben wir nochmal beim Thema Zinsentwicklung. Viele Menschen hoffen ja nun auf niedrigere Zinsen und auf sinkende Zinsen. Deshalb mal so ein kleines Gedankenspiel. Was müsste denn passieren, damit wir wieder eine 2 vor dem Komma sehen? Und für wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario?
Zunächst mal müsste sich die geopolitische Lage deutlich beruhigen. Das heißt, zum Beispiel der Iran-Konflikt, der müsste sich irgendwie beheben lassen, dass wieder ein Stückchen Ruhe einkehrt. Dann müsste in der Konsequenz die Inflation sich auch wieder beruhigen. Das heißt, sie müsste sich irgendwo in Richtung Zielkorridor bewegen. Als dritten Punkt würde ich sagen, die Wirtschaft muss wieder anspringen, ja, muss sich, ich sag mal, stabil, leicht positiv bewegen. Und als vierten Punkt würde ich noch nennen, dass die Refinanzierung von Staaten über Staatsanleihen, die muss auch funktionieren. Das bedeutet, wenn neue Anleihen ausgegeben werden, die müssen halt von Investoren auch ohne große Risikoaufschläge für die Zukunft abgenommen werden, weil sonst gibt es da auch wieder Aufschläge. Das heißt, in erster Linie ist es mehr Sicherheit, die am Markt notwendig wäre, verbunden mit einer Inflation, die im Griff ist und eben ein Wirtschaftswachstum. Und dann hätten wir vielleicht eine Chance. Wenn du mich jetzt fragst, wie realistisch ist das? Naja, da waren so einige Wenns, die sind momentan nicht absehbar. Das heißt, es ist aus meiner Sicht Stand heute nicht sehr wahrscheinlich, dass wir eine 2 vom Komma wieder sehen. Und gleichzeitig würde ich aber auch ganz gerne ein bisschen relativieren, weil das Zinsniveau, was wir momentan haben, ist historisch betrachtet eigentlich kein schlechtes. Das heißt, ich sprach vorhin von 3,6, 3,7%. Wir waren schon mal knapp an der 4. Und irgendwie Zinsen zwischen 3,5 bis 4% sind eigentlich ganz okay. Vor allem, wenn man drauf schaut, dass die Löhne in den letzten Jahren auch real tatsächlich deutlich gestiegen sind und etwas mehr im Geldbeutel auch angekommen ist. So haben wir einfach heute eine komplett veränderte Situation. Und viele unserer Kundinnen haben sich auch in das höhere Zinsniveau gewöhnt. Von daher, ich würde nicht spekulieren. dass wir die zwei wiedersehen. Und ich würde tatsächlich mit dem, was wir heute haben, planen. Und das ist der Vorteil, dass wir keine größeren Sprünge erwarten. Es gibt mehr Planungssicherheit und mit einer guten Beratung sollte es auch auf dem Niveau funktionieren.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, Sicherheit im Markt, das wäre so ein Dreh- und Angelpunkt. Und das ist ja gerade das auch, was den Menschen fehlt, was wir so wahrnehmen. Das sind höhere Kosten, wirtschaftliche Unsicherheit, viele Krisen. Wie stark merkt ihr das in der Beratung von den Kundinnen und Kunden?
Also wir merken das schon. Das kann man jetzt nicht irgendwie verleugnen oder ausblenden. Also es gibt viele Kunden, die machen sich einfach Gedanken. Ja, alles wird teurer, Lebenshaltungskosten werden teurer. Wie geht's mit meinem Job weiter? Es gibt bestimmte Branchen in Deutschland, ja, die auch wegen KI irgendwie zumindest mal eine Verunsicherung spüren. Und das spüren natürlich auch die Menschen. Umso wichtiger ist es, dass man sich heute richtig gut beraten lässt. Ich glaube, das steht komplett im Vordergrund. Und wichtig ist einfach, eine gute Beratung gibt halt sehr viel Sicherheit. Ja. Und wenn ich an gute Beratung denke, dann denke ich natürlich zuerst an, was kann man sich überhaupt leisten mit dem Einkommen, das zur Verfügung steht. Und wenn man mit dieser Rate kalkuliert, ja, mit vielleicht knapp unter 4% plus einer vernünftigen Tilgung, man sich mit dieser Monatsrate tatsächlich wohlfühlt, heute und auch morgen, und diese Monatsrate nicht zu knapp kalkuliert ist, und vielleicht ein bisschen Eigenkapital noch als Puffer bleibt, ja, dann nehmen wir den Menschen durch diese gute Beratung schon einiges an Unsicherheit. Mhm. Also viel wichtiger als die letzte Nachkommastelle ist einfach das gute Gefühl. Und genau dafür ist eine gute Beratung da, genau auf die Lebenssituation zu schauen und einfach die passende Finanzierungsstrategie für die Lebenssituation von heute, aber auch für die nächsten 10 bis 15 Jahre eben gemeinsam zu betrachten und rauszufinden.
Okay, und was sind so die häufigsten Fehler, die ihr gerade in der Beratung wahrnehmt, die Kundinnen und Kunden oder Käuferinnen und Käufer gerade machen?
Also ich würde die Frage am liebsten rumdrehen, ja, weil wenn wir eine gute Beratung machen, dann passieren diese Fehler eben gerade nicht. Aber ich kann natürlich mal kurz draufschauen. Also wichtig ist natürlich, dass das Budget richtig eingeschätzt wird. Ja. Das heißt, es geht ja nicht nur um den Kaufpreis, es geht auch tatsächlich um den Zustand der Immobilie. Sind da vielleicht Sanierungsmaßnahmen, die getan werden müssen? Wie viel ist das? Nicht nur ungefähr, sondern ziemlich genau. Wie verhält sich es mit den Nebenkosten? Also ist quasi wirklich die zu zahlende Summe wirklich genau abgesteckt. Wir gucken genau aufs Eigenkapital. Wie viel ist da? Was kann man vielleicht zusätzlich noch aus irgendwelchen Quellen, aus der Familie oder Ähnliches mit integrieren? Gleichzeitig empfehlen wir, dass da halt nicht alles reingeht, sondern dass auch ein kleiner Puffer irgendwie übrig bleibt. Und am Ende des Tages geht es auch darum, dass die Monatsrate halt eine ist, wo auch noch ein bisschen Puffer bleibt. Ne? Das kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes. Klassiker ist sowas wie Waschmaschine geht kaputt oder vielleicht auch was Schlimmeres, wie eine Heizung, die ausgetauscht werden muss. Und deswegen ist es wichtig, dass halt noch liquide Mittel auch tatsächlich da sind und nicht kurz nach dem Immobilienkauf eine nächste Unsicherheit eben entsteht. Wie gesagt, die Beratung steht heute deutlich stärker im Vordergrund als vielleicht in der Zeit, wo die Zinsen extrem niedrig waren. Ja, da musste alles schnell gehen, vieles war finanzierbar. Und heute schauen wir eben ganz genau, dass die Finanzierung tatsächlich zum Leben passt.
Und wenn wir jetzt gerade bei der Finanzierung sind, hattest du gesagt, die Zinsen waren schon mal höher, sie waren natürlich auch schon mal niedriger. Aber welche Zinsbindung ist denn jetzt eigentlich die beste gerade?
Da gibt es keine pauschale Antwort, ja, wie immer, sondern auch da kommt es auf die persönliche Lebenssituation an. Man kann sagen, dass die längerfristigen Zinsbindungen, also zum Beispiel statt 10 Jahren auf eine 15-Jährige oder 20-Jährige zu gehen, die sind natürlich teurer. Allerdings sind die Aufschläge momentan noch relativ moderat. Das hängt natürlich von der jeweiligen Situation und vom Bankpartner ab. Aber grundsätzlich Aufschlag 15 im Verhältnis zu einer 10-Jährigen sind vielleicht so 0,2 Prozentpunkte, 0,3 Prozentpunkte maximal. Und auch eine 20-Jährige ist nicht mehr recht viel teurer, vielleicht 0,1 Prozentpunkt nochmal obendrauf. Das kann sich lohnen, ja, wenn ich nochmal zurückblicke. Wir haben mit Menschen gesprochen, die in der Niedrigzinsphase zu 1,5 Prozent abgeschlossen haben. Und die Anschlussfinanzierung, die steht gerade für knapp unter 4 Prozent an. Das ist natürlich relevant. Und Menschen sagen zum Teil, naja, damals haben wir halt nur 10 Jahre abgeschlossen. Und die ärgern sich heute tatsächlich. Deswegen, glaube ich, hängt es auch vom persönlichen Sicherheitsempfinden ab, ob man eher auf eine längerfristige Zinsbindung setzt und damit auf mehr Sicherheit. Oder ob man eben, ja, ich sag mal, riskiert, dass nach 10 Jahren einfach eine neue Situation da ist. Eine längerfristige Zinsbindung bietet einfach Schutz, aber sie ist trotzdem flexibel. Das heißt, man kann zum Beispiel mit einer niedrigeren Tilgung starten und kann die Tilgung mit der Zeit auch hochnehmen. Dafür gibt es Tilgungssatzwechsel, die man vereinbaren kann. Beispiel, wenn das Einkommen steigt und man traut sich ein bisschen mehr zu, dann kann man da noch ein bisschen was mit reinnehmen. Beziehungsweise man kann über Sondertilgungsmöglichkeiten flexibel bleiben. Und auch wenn man eine 15- oder 20-jährige Zinsbindung abschließt, kommt man nach 10 Jahren plus einer Kündigungsfrist auch mit einer gesetzlichen Sonderkündigungsmöglichkeit aus dem Darlehen raus. Bei kürzeren Zinsbindungen, da würde ich tatsächlich eher davon abraten, hängt auch von der persönlichen Situation ab. Mhm. Beispiel, wenn ich jetzt einen sehr sicheren Mittelzufluss in 3 Jahren erwarte oder 5 Jahren, dann kann man das kalkulieren. Wovon ich abrate, ist zu spekulieren, dass die Zinsen zum Beispiel in 5 Jahren deutlich niedriger stehen. Das würde ich heute nicht empfehlen.
Ich habe gerade gehört, du denkst eigentlich nicht, dass sich die Zinsen jetzt signifikant verändern werden. Oder soll ich lieber jetzt doch kaufen? Was ist dein Rat?
Also ich finde Abwarten sehr gefährlich. Warum? Weil es kann natürlich sein, dass die Zinsen statt dann auf 3,5% vielleicht auf 4,1% gegangen sind. Ja, das ist halt ein gefährliches Spiel. Das Zweite ist, nach einer vernünftigen Beratung weißt du ja ganz genau, was du dir leisten kannst. Und wenn du gut vorbereitet quasi den Markt screenst und dann taucht die Wunschimmobilie auf, dann würde ich einfach zuschlagen und nicht lange überlegen. Wenn ich das nicht tue, riskiere ich natürlich, dass ich die Immobilie vielleicht passieren lasse. Ja, dann ist sie weg, dann kauft sie vielleicht jemand anderes. Und die nächste Immobilie ist dann vielleicht sogar ein Tick teurer oder du musst Kompromisse eingehen. Ja, das heißt, ich würde empfehlen, wirklich gut vorbereitet reinzugehen in diese Immobiliensuche an sich. Und wenn dann die Immobilie da ist, zuschlagen und eher auf die Monatsrate, wie vorhin schon gesagt, gucken, dass die gut leistbar ist und nicht auf die letzte Nachkommastelle achten.
Das hängt natürlich auch stark von den Immobilienpreisen ab. Du hast auch schon gesagt, vorhin in der Niedrigzinsphase, da musste es schnell gehen. Da gab es keine Objekte mehr, weil viele sich das leisten konnten. Dann sind die Immobilienpreise ziemlich hochgegangen, nun die Zinsen auch. Aber deshalb vielleicht auch nochmal ein Blick auf den Markt. Erwartet der Dr. Klein Expertenrat steigende, sinkende oder stabile Immobilienpreise für 2026?
Also wenn ich jetzt mal kurz da nochmal zurückschaue, wenn ich jetzt so auf die letzten 12 Monate gehe, dann haben wir leicht steigenden Markt gesehen. So je nachdem, auf den Gesamtmarkt betrachtet, so 2,5-3%, die wir Steigerung gesehen haben. Wenn wir nach vorne schauen auf den Gesamtmarkt, dann sehen wir aktuell aufgrund der etwas gestiegenen Zinsen eher eine Seitwärtsbewegung, vielleicht mit einer minimalen Aufwärtstendenz. So, und jetzt muss ich aber sagen, den Gesamtmarkt gibt's eigentlich gar nicht. Also du musst heute deutlich stärker differenzieren. Zum einen Lage, das hatten wir früher auch schon, Lage. Also geht's da um ein Ballungszentrum, eine Region, wo eben sehr viel Nachfrage ist, oder geht's um eine ländliche Region, wo vielleicht mehr Strukturschwäche herrscht? Dann hast du heute einen großen Unterschied zwischen Neubau, der ist am teuersten und steigt auch gerade noch am stärksten, oder Bestandsimmobilien. Da gibt's heute eine große Bandbreite bei Bestandsimmobilien, weil der dritte Faktor ist tatsächlich die Energieeffizienz, die halt eine immer größere Rolle spielt. Zum einen gibt's gesetzliche Anforderungen, was halt irgendwann getan werden muss. Zum anderen spielt es vielleicht auch eine Finanzierung eine Rolle. Das heißt, Banken differenzieren auch bei den Zinsen nach Energieeffizienz. Und es hat letztendlich halt eine Preisindikation. Also wenn da halt mehr zu machen ist, dann ist auch mehr Verhandlungsspielraum möglich und du kannst vielleicht günstiger rankommen, weißt aber, dass da was zu tun ist. Also von daher, den einen Markt gibt's nicht. Und diese Ausdifferenzierung beim Immobilienmarkt, die wird immer wichtiger.
Wenn du jetzt alles nochmal zusammenfasst und das zweite Halbjahr 2026 nochmal darauf blickst, was ist deine wichtigste Botschaft für Menschen, die jetzt gerade einen Immobilienkauf im Auge haben?
Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber Beratung frühzeitig. Frühzeitige Beratung ist wichtiger denn je. Ich würde tatsächlich möglichst früh schon schauen, was kann ich mir leisten, bis wohin darf der Kaufpreis gehen, bei welcher Art von Objekt, so dass ich ganz genau weiß, mit welchem Budget gehe ich da rein. Und Budget heißt für mich immer Kaufpreis plus Nebenkosten plus Sanierungskosten eventuell, aber eben auch ein Blick auf die Monatsrate. Also was kann ich mir gut leisten? Was will ich mir auch tatsächlich gut leisten? Lieber knapp unter 4% kalkulieren und dann eben den Blick von der letzten Kommastelle vielleicht ein Stückchen wegnehmen. Ich glaube, das perfekte Timing für einen Immobilienkauf Das gibt es eigentlich genauso wenig wie bei Aktien. Ne? Bei Aktien hörst du ja auch immer, hätte ich gestern mal oder hätte ich mal. Und genauso ist es bei einer Immobilienfinanzierung auch. Das heißt, in dem Moment, wo du dich fokussierst auf, ja, das kann ich mir gut leisten, ist es wichtiger zuzuschlagen, als nochmal zu zögern, abzuwarten. Beratung ist das A und O in diesen Zeiten.
Ich habe noch eine kleine Überraschung mitgebracht, nämlich zum Schluss so eine Schnellfragerunde. Mythos oder Wahrheit? Und du erklärst ganz kurz, warum. Ohne 20% Eigenkapital brauche ich gar nicht erst eine Finanzierung anfragen.
Ja, das ist ein Mythos. Also man kann auch höher finanzieren. Also man kann auch 100% des Kaufpreises finanzieren. Der Punkt ist nur, es kostet halt auch deutlich mehr. So bis 80% gibt es halt günstigere Konditionen. Das heißt, man muss es sich auch leisten können. Und die Bank muss es auch mitmachen. Das heißt, nicht jede Bank finanziert höher. Aber wie gesagt, so die harte Grenze gibt's nicht.
Meine Haushaltsrechnung ist positiv, also bekomme ich automatisch einen Immobilienkredit.
Das klingt so nach der halben Miete, in Anführungszeichen. Das ist schon mal gut. Aber es kommt ja auch noch die Immobilie mit ins Spiel. Das heißt, die Bank muss ja auch diese Immobilie bewerten. Und sie musste quasi zu der Höhe, die du dir vorstellst, auch finanzieren wollen. Und das darf man halt nicht komplett außer Acht lassen. Von daher ist es letztendlich auch ein Mythos.
Die niedrigste Monatsrate ist automatisch das beste Finanzierungsangebot.
Ja, das ist leicht, das ist auch ein Mythos. Warum? Weil eine Rate hängt natürlich immer vom Zinssatz ab, aber auch von der Tilgung, die dort mit eingebaut ist. Und das kann natürlich sehr stark verzerrt sein. Ja? Eine 5 Jahre Zinsbindung mit einer relativ niedrigen Zinssatz und einer niedrigen Tilgung ist erstmal optisch sehr günstig, aber kann natürlich auf lange Frist gesehen deutlich teurer sein. Von daher klarer Mythos.
Wenn meine Zinsbindung abgelaufen ist, muss ich bei meiner Bank bleiben.
Auch ein Mythos. Nach Ablauf der Zinsbindung, also man kann sich im Vorfeld schon informieren, aber da stehen dir nochmal alle Pforten quasi offen. Das heißt, man kann entweder bei der alten Bank bleiben, vielleicht hat die ein gutes Angebot, oder man kann sich informieren, was andere Banken tatsächlich an Konditionen bieten für die gleiche Finanzierung.
Warten auf deutlich sinkende Bauzinsen kann am Ende teurer werden.
Ja, das ist wohl klar Wahrheit. Das hatte ich vorhin schon erläutert. Also ich würde das momentan nicht empfehlen, zu spekulieren, aus den vorgenannten Gründen.
Florian, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und den Ausblick.
Sehr gerne.
Wir hoffen, wir konnten mit dieser Folge ganz viele Fragen beantworten. Wenn noch welche übrig geblieben sind, schaut gerne auf www.drklein.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen nach. Da gibt es auch ganz, ganz viel rund um das Thema Zinsentwicklung. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.